Das Telefon klingelt, die Patienten brauchen was, es gibt einen Patient im Schockraum, der gerade um sein Leben kämpft und man ist da einfach alleine. Es wird nicht darauf geachtet, was der einzelne Mensch braucht, sondern es wird pauschal gesagt, das ist Summe X und wenn ihr damit nicht auskommt, ist es euer Problem. Da sitzen halt Anzugträger auf der anderen Seite des Tisches, aber die haben tatsächlich keine Ahnung davon, was wir in den Intensivstationen in der Radiologie leisten.
Wenn ich mir was wünschen dürfte. Der Podcast mit Jan van Aken.
Heute haben wir Lisa Schlagheck zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sag mal kurz, wer du bist, warum du hier bist.
Ich bin Lisa, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer großen Notaufnahme in Berlin. Ich bin seit über 10 Jahren in der Pflege und genau.
Du weißt, dieser Podcast ist ja, wenn ich mir was wünschen dürfte. Also wenn ich dich jetzt frage, was würdest du dir aus deinem Job, für deinen Job, für dein politisches Leben, was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen dürftest?
Ja, die Wunschliste ist natürlich auch ein bisschen länger, aber ich würde sagen, mein größter Wunsch wäre ein Gesundheitssystem, das ausgerichtet ist auf das, was die Menschen brauchen und das, was medizinisch sinnvoll ist, die sich abkehrt von Profitlogik und von ja, ökonomischen Drücken. Ja.
Jetzt arbeitest du ja in einer staatlichen Einrichtung, also nicht im privaten Krankenhaus. Was genau ist der Fehler gerade, wenn du sagst Profitlogik?
Ja, ich habe in 2 großen Krankenhäusern gearbeitet in den letzten Jahren und ich merke das an verschiedenen Stellen. Also auf der einen Seite merke ich einfach, man hört es im europäischen Vergleich, wir machen viel mehr Operationen, wir schleusen viel, viel mehr Patienten in einer viel kürzeren Zeit durch. Also es ist teilweise wirklich nur noch ein Durchschleusen. Die Aufnahmen sind viel mehr geworden. Selbst in meinen kurzen 10 Jahren, die ich erst im Beruf bin, merke ich, dass die Leute viel kürzer im Krankenhaus bleiben, die müssen viel schneller wieder gehen. Die Krankenhäuser sind so ein bisschen gezwungen, wirtschaftlich zu denken. Und ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass Krankenhäuser das absichtlich machen und wir müssen jetzt hier jedem eine OP andrehen. Aber es schwingt immer mit. So kann man vielleicht mit einer OP gleichzeitig so 2 Fliegen mit einer Klappe Patienten helfen und gleichzeitig auch noch irgendwie die Kasse aufbessern, weil die Kliniken einfach nicht genug gefördert sind.
Und was ist die Lösung aus deiner Sicht? Also was sollte man von der Politik aus tun, um das zu ändern?
Auf der einen Seite braucht es eine Abkehr von diesem 2-Klassensystem in der Krankenversicherung. Es zahlen ja nicht alle in die Krankenversicherung ein, sondern der Großteil wird finanziert von den Menschen, die arbeiten gehen. Viele Beamte zahlen nicht ein oder Abgeordnete, glaube ich, zahlen auch nicht ein. Und ja, das kann halt nicht sein. Das ist ja, also die profitieren ja trotzdem von unserem Gesundheitswesen. Und das andere ist, neben der Versicherung, braucht es einfach eine Verteilung des Gelds. Also es ist genug Geld da, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn man mitkriegt, also ein Drittel des Gesundheitswesens ist mittlerweile in privater Hand oder über ein Drittel. Und das impliziert ja automatisch, dass irgendwelche Privatpersonen, Investoren, Shareholder, Firmen etc. Da involviert sind und automatisch natürlich auch irgendwo Geld abzwacken. Und wir stellen ja kein Produkt her, was auf dem Markt einen Wert hat, sondern wir stellen ja nur Gesundheit her. Das kann ja nichts abwerfen an Mehrwert, an Geld. Und das heißt, sobald irgendwo jemand privat Geld abzwacken kann, über Dividenden, das ist das meiste. Ne? Die Dividenden, die in irgendwelchen Privatkonzernen abgezwackt werden, das ist so hoch geworden. Und das geht ja direkt aus unseren Krankenversicherungsbeiträgen in Taschen und am Patienten vorbei.
Ja. Das ist genau das, was mich am meisten ärgert. Also Krankenhäuser, das ganze Gesundheitssystem, Krankenversicherungen sollten da sein, um Menschen gesund zu machen. Und da steht jetzt jemand dazwischen und zieht Geld aus dem ganzen System. Ja. Das heißt, wenn unsere Versicherungsbeiträge gerade steigen, dann liegt es auch daran, dass irgendwer anders sich damit gerade eine goldene Nase verdient oder Rendite und so weiter. Weil du es mit den Abgeordneten gesagt hast, ich war ja mal Bundestagsabgeordneter, da kannst du dich auch freiwillig gesetzlich versichern, das habe ich auch mal gemacht. Und trotzdem ist es natürlich so, dass du nur für die ersten 5.500 Euro,
ist gedeckelt.
Ist gedeckelt. Mhm. Für die zahlst du ganz normal deine 17,2% oder was es gerade ist. Und alles darüber, darauf zahlst du keinen Anteil mehr. Das heißt, je mehr du verdienst, desto weniger wird es prozentual. Das habe ich immer schon für eine Sauerei gehalten. Deswegen sagen wir als Linke auch, diese Beitragsbemessungsgrenze, die muss wahnsinnig angehoben werden. Also vervierfachen, verachtfachen, verzehnfachen, was auch immer. Aber wenn du das nochmal jetzt sagst, irgendwie dieser Druck und es wird immer mehr operiert, wie merkst du das bei dir selbst? Auf was für einer Station arbeitest du?
Also ich arbeite in der Notaufnahme. Ich habe allerdings auch in einer unfallchirurgischen Station viele Jahre gearbeitet. Also es ist einmal, merkt man das an der Arbeit selber, ne, mehr Patienten auf kürzere Zeit. Gleichzeitig merke ich das vor allem aber auch an der Personalbesetzung. Also in meinen, und ich sage immer wieder dazu, in meinen kurzen 10 Jahren habe ich schon gemerkt, dass wir immer weniger geworden sind. Immer mehr Personal wurde irgendwie nicht nachbesetzt, wenn es dann krank oder schwanger war. Hieß dann einfach, ja, wir finden keine Leute. Pflegemangel nennt man es. Ich mag das Wort nicht, weil es impliziert immer, dass das irgendwie was sei, was man was man nicht umgehen kann. Und das ist einfach ein Mangel. Aber es ist ja politisch erzeugt worden. Also die Leute werden vertrieben mit schlechten Arbeitsbedingungen. Wir müssen in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich mehr Patienten pro Schicht betreuen, als das genau andere tun müssen und als es auch sinnvoll wäre und als auch jeder Wissenschaftler oder jede Pflegewissenschaftlerin das für also empfehlen würde. Und das führt dazu, dass wir halt immer schneller arbeiten müssen, immer auch unkonzentrierter, weil mehr Patienten, mehr Aufgaben, das ist, irgendwann hast du so im Dienst so eine lange Liste von To-Dos im Kopf und du kommst nicht hinterher und das löst so einen unglaublichen Frust und so eine Verzweiflung aus in so einer Schicht. Ich habe in der Notaufnahme in meiner alten Klinik lange nachts alleine gearbeitet, auf einer großen Notaufnahme, 2 Etagen, viele Traumapatienten. Das war immer wieder das Problem, dass wir dort alleine waren und alleine, also du kannst nicht mal jemanden um eine dritte Hand bitten, wenn du irgendwie sagst, ich komme gerade, ne, das Telefon klingelt, die Patienten brauchen was, es gibt einen Patient im Schockraum, der gerade um sein Leben kämpft und man ist da einfach alleine mit noch 2 Ärzten.
Hammer.
Ich arbeite jetzt in der Notaufnahme, in der es so einen Tarifvertrag Entlastung gibt. Das ist eine längere Geschichte. Das ist quasi ein Tarifvertrag, wo Kolleginnen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen jetzt in jedem Bereich des Krankenhauses eine Besetzung festlegen. Und wenn die unterschritten wird, gibt es Konsequenzen fürs Haus in Form von Freizeit für die betroffenen Kolleginnen, um uns wirklich auch zu entlasten. Wir haben das in meiner alten Klinik auch durchgesetzt. In meiner jetzigen Klinik gibt es diesen Tarifvertrag schon ein bisschen länger. Das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen 2-3 Jahre in die Zukunft gereist mit meinem neuen Arbeitgeber, weil dort wird es schon gelebt. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Unterschied von Welten.
Echt?
Also meine jetzigen Arbeitsbedingungen sind so viel besser. Es ist immer noch nicht perfekt und es gibt immer noch Verbesserungen nach oben. Und es ist auch, würde ich sagen, eine Bubble, diese Notaufnahme, in der ich jetzt bin. Es ist jetzt nicht, ich spreche nicht für alle Notaufnahmen, aber es gibt die Möglichkeit, da anzusetzen und was zu verbessern. Mhm. Also ich habe das gewerkschaftlich erlebt und wir haben da was verbessert. Und genau, worauf ich hinaus will, ist, ich kenne es jetzt, den Unterschied, wie es ist, alleine zu arbeiten auf 2 Etagen mit unfassbar vielen Patienten. Und ich weiß, wie es ist, zu 9 zu sein in einer ähnlich großen oder ein bisschen größeren Notaufnahme.
So ein Unterschied.
So ein Unterschied. Und das sind wieder Tätigkeiten, die ich übernehme, die ich seit 10 Jahren nicht gemacht habe, weil ich da nie nicht mal den Kopf für hatte. Ich hatte nicht mal die Zeit, darüber nachzudenken, was ich gemacht hätte, wenn ich mal, also es sind einfach Sachen, die habe ich in der Ausbildung das letzte Mal gelernt, als das müsste man eigentlich machen.
Das ist ja der absolute Hammer.
Und deswegen, es geht besser und das motiviert mich da irgendwie auch. Ja, ich meine, ich habe jetzt einen guten Arbeitsort gefunden, aber ich weiß ganz genau, dass das lange nicht alle Pflegekräfte schon so erkennen und leben und davon profitieren.
Da kommen wir genau auf den Punkt. Weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben?
Ja, in Hannover, genau.
Genau, ich habe das gar nicht mehr erinnert, aber du hast es eben, als wir kamen, erzählt. Wir waren beide zum Streik in Hannover an der medizinischen Hochschule.
Genau.
Die haben genau für so einen Entlastungstarifvertrag doch auch gestreikt.
Genau, die haben auch jetzt mittlerweile gesiegt und sind in den so Nachverhandlungen, die fallen noch an den Details. Aber die haben ein richtig, richtig starkes Ergebnis aufs Papier gebracht mit ihrer Klinikleitung zusammen. Und genau, da wird es jetzt hoffentlich auch demnächst diese lebensverändernden Arbeitsbedingungsverbesserungen geben, die es in manchen Häusern schon gibt, wo Kolleginnen halt gesagt haben, jetzt holen wir es uns, was uns die Politik einfach nicht gibt.
Was ich an dem Streik so toll fand, war, dass die ja alle mit einbezogen haben.
Ja.
Also mir war es gar nicht klar, ihr habt wie viel, 180 unterschiedliche Bereiche oder was?
Ist wieder schon ein bisschen her, aber ich glaube 180 Bereiche waren es genau, die aktiv dabei waren.
Das war bei euch beim Streik ja auch so. Kannst du das nochmal erzählen? Also wie habt ihr euch organisiert? Weil das war ja schon ein ganz, ganz besonderer Streik.
Genau, also die Idee ist entstanden bei uns in meiner letzten Klinik, wo ich gearbeitet habe, weil wir auch tatsächlich nach Berlin geschaut haben, an die Charité und an die Vivantes-Kliniken. Die haben das 2021 gemacht und wir haben das dann so ein bisschen kopiert und seitdem geht diese Bewegung durch Deutschland. Und die Kliniken, die sagen, wir wollen jetzt endlich irgendwie was daran ändern, das sind gewerkschaftlich aktive Kolleginnen, die sagen, okay, wir tun uns jetzt zusammen und wir entwickeln einen Plan. Und dann gehen die durch die Bereiche, sprechen mit den verschiedenen Teams.
Sag mal kurz, was heißt Bereiche?
Zum Beispiel durch die Notaufnahme, durch die Radiologie, durch die Küche, durch den Transportdienst, durchs Labor. Und dann spricht man mit den Kolleginnen. Und bei uns war das so, in jedem oder in vielen Krankenhausbewegungen, pro Team gibt es dann 1, 2, 3, 4 Leute, die sagen, okay, ich nehme es jetzt in die Hand, ich spreche mit jedem Menschen aus meinem Team. Und ich frage den, was willst du ändern? Wie willst du eigentlich arbeiten? Wie musst du besetzt sein, damit du nicht frustriert nach Hause gehst, damit du nicht den Job verlässt vor Renteneintritt? Und daraus sind dann Interviews sind quasi geführt worden miteinander im Team. Daraus sind Forderungen entstanden, die hat man dann wieder zusammengeführt mit dem Rest der Klinik. Und dann gab es einfach einen Forderungskatalog, den man der Klinikleitung übergeben hat und gesagt hat, darüber wollen wir jetzt verhandeln. Und ansonsten, genau, müssen wir den nächsten Druck erzeugen, um das auch durchzusetzen. Und die haben dann quasi mit Streik oder auch wir haben das mit Streik dann quasi am Ende durchgesetzt. Und dann gibt es quasi ein Verhandlungssetting. Der Arbeitgeber kommt mit seinen Menschen an den Tisch und dann wird geschaut. Wir sprechen heute zum Beispiel über die Intensivstation. Also werden die VertreterInnen der jeweiligen Intensivstation, dann sprechen die über das Thema. Dann 3 Stunden später sagt man, okay, wir haben jetzt genug Informationen ausgetauscht. Jetzt kommen einmal die Kolleginnen aus der Kita rein. Kliniken haben oft auch Kitas oder aus der Küche oder aus der Radiologie. Und dann spricht man über die jeweiligen Situationen im Bereich. Wie ist denn die Ist-Situation? Wie katastrophal ist die Besetzung? Wo muss es hingehen? Und dann, genau, verhandelt man.
Aber das ist ja super, weil ihr habt denn eure ganzen Expertinnen des Alltags da, ne?
Ja.
Also die wirklich, das heißt, der Arbeitgeber kann euch gar nicht über den Tisch ziehen, weil wenn er dann sagt, naja, dann machen wir das so und so, dann könnt ihr gleich irgendwie die richtigen Leute ranholen und sagen, jetzt erzählt uns mal, wie das richtig ist.
Das war auch eine krasse Erfahrung, weil da sitzen halt, ich sag's jetzt mal so lapidar, so Anzugträger auf der anderen Seite des Tisches, die ja sicherlich auch irgendwie ihre Karriere damit verbracht haben, große Kliniken oder große Unternehmen zu führen. Aber die haben tatsächlich keine Ahnung davon, was wir in den Intensivstationen in der Radiologie leisten. Die wissen teilweise nicht, wie viele Diagnosegeräte gibt es in der Radiologie, wie viele CTs, wie viele MRTs. Und da sitzen dann die Kolleginnen der Gegenseite gegenüber und sagen, das ist ja komplett Quatsch, wovon sie ausgehen. Sie haben das auf ihren Papieren, das ist falsch. Der Fakt ist so, so, so. Und selbst wenn in den Verhandlungen mal eine Frage bei unserer Seite offen geblieben ist, dann hat das 5 Minuten gedauert. Man schreibt in die passende WhatsApp-Gruppe. Die passende Kollegin von zu Hause schreibt, nee, so ist das. Und das war eine richtige Entwaffnung immer wieder, dass die Arbeitgeberseite dann auch gezwungen war, auf unsere Forderungen einzugehen, weil sie den eigenen Laden teilweise nicht kennen. Das zeigt ja, dass es eigentlich geht. Also wir könnten unser Krankenhaus selber organisieren, aber stattdessen machen das Menschen, die halt oft auch einfach noch andere Interessen irgendwie mitspielen haben.
Ja. Super cool. Aber jetzt gibt es ja ein Problem im Krankenhaus. Also würde mich mal interessieren, wie es dir persönlich gegangen ist. Du hast da deine Patientin, die liegen dir auch im Herzen. Du machst den Job ja auch, weil du helfen willst. Und dann, wenn du streikst, kannst du nicht verbluten lassen. Also wie organisierst du einen Streik im Krankenhaus, ohne die Patientin zu gefährden?
Ja, ich habe das so oft schon gesagt, der Streik ist nicht der Moment, wo die Patienten gefährdet sind, sondern der Alltag gefährdet die Patienten. Ja, also wir sind jeden Tag unterbesetzt, wir schlagen Alarm und es wird nicht drauf eingegangen. Ich habe das auch erlebt, man kriegt dann eine Mail zurück mit, ja, was sollen wir machen? Wir können es auch nicht ändern. Ihr müsst jetzt da durch. Und das ist ja nicht irgendwie bin dann zu faul und dann kriege ich irgendwie den 5. Kaffee nicht oder so. Nee, wir kriegen keine Pinkelpausen, wir kriegen keine Wassertrinkpausen. Die Patienten liegen in ihrem Dreck. Patienten liegen in ihren Ausscheidungen. Ja. Das ist eine Menschenverachtung, die da teilweise dann vorgeht. Und das sind ja Sachen, die wir mit nach Hause nehmen. Das ist so eine moralische Verletzung, die damit einhergeht. Das tut richtig weh und das macht die Leute halt kaputt. Und entweder man verbittert dann und irgendwann lässt man einfach gar nichts mehr an sich ran und härtet sich so ein bisschen ab. Und das ist ja auch nicht der Weg, wo wir hinwollen. Oder die verlassen halt den Beruf. Die Leute fliehen. Wir haben so eine junge Pflege, weil die Leute keine 5 oder 10 Jahre durchhalten oft.
Da habe ich eine Studie gelesen, dass irgendwie 300.000 ausgebildete Pfleger und Pflegerinnen sagen, ich würde ja zurückkommen, wenn der Stress nicht mehr so wäre.
Ja.
Das heißt, so eine Bubble, wo du jetzt bist, da würden sie alle wieder zurückkommen.
Ja,
ja, das ist doch die Lösung.
Ist eine Studie aus Bremen und die Follow-up-Studie ist tatsächlich auch, die haben jetzt eine Teststation gebaut, also quasi implementiert, wo die Kolleginnen mehr Geld, mehr Personal und mehr Freizeit bekommen. Also so alles, was sie sich wünschen würden. Und der Test, die Studie ist quasi, um zu gucken, ob es denen dann besser geht. Ich habe mir so, natürlich geht es denen dann besser. Ist doch total, es ist verrückt, dass sowas erst getestet werden muss, weil uns seit Jahrzehnten, von der Politik auch größtenteils, erzählt wird, dass wir das ja aus unserem tiefsten Herzen ja, aus unserer Barmherzigkeit heraus alles machen. Und ich muss aber auch meine Miete bezahlen. Und ich jetzt vielleicht nicht, aber meine Kolleginnen haben auch Kinder, die irgendwie auf ihre Klassenfahrten wollen. Und das sind einfach Sachen, da wurden wir jetzt jahrzehntelang mit alleine gelassen. Und die Studie ist krass, die zeigt halt, dass wirklich 300.000, das ist noch knapp gerechnet. Man kann das sogar noch verdoppeln, wenn man es ein bisschen bisschen positiver ausrechnet, die Ergebnisse. 300.000 würden wiederkommen, weil die den Beruf verlassen haben. Einfach nicht, weil der kacke ist oder weil sie weg wollten, sondern einfach, weil die Arbeitsbedingungen nicht passen.
Jetzt lass uns nochmal über die aktuelle Tarifrunde reden. Mhm. Also es ist jetzt Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Mhm. Ihr seid in den Krankenhäusern mit davon betroffen. Was erhofft ihr euch?
Genau, also eine Forderung zum Beispiel ist die bezahlte Pause. Also wir sind in den Krankenhäusern im öffentlichen Dienst, gibt es so eine Sonderregelung, dass wir die einzigen sind, deren Pause nicht bezahlt wird.
Mal ganz kurz, Mittagspause?
Genau, oder? Die Mittagspause im Dienst. Ich bin ja gesetzlich verpflichtet, eine Pause zu machen, 30 Minuten irgendwie, und die wird halt nicht bezahlt. Das heißt, und das ist nirgendwo sonst so. Also normalerweise ist es ganz normal, du hast deinen Dienstbeginn und Dienstende und du wirst für die ganze Zeit bezahlt. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man halt fürs Gesundheitswesen so, weiß ich nicht, extra Würste irgendwie sich ausgedacht hat.
Sind ja barmherzige Krankenschwestern.
Genau, die dann machen das so. Die Pause, ja, das geht dann auf deren Nacken. Genau, also das ist eine Forderung, dass unsere Pause halt genau wie bei allen anderen auch endlich bezahlt wird. Dann ist nochmal die Forderung nach 3 Tagen mehr Urlaub. Für Verdi-Mitglieder sollen es 4 Tage sein. Das ist, genau, also braucht man, glaube ich, nicht erklären. Es braucht halt Erholungsphasen und natürlich mehr Lohn und höhere Zulagen. Also wir haben ja, wir machen viele Nachtdienste, wir machen viele Wochenendschichten. Das sind Dienste, die so ein bisschen extra vergütet werden. Aber zum Beispiel bekommen wir prozentual gar nicht so viel, wie zum Beispiel Ärzte für auch Nachtdienste oder für Wochenenddienste bekommen. Und da sehen wir auch nicht den Grund, warum ein Arzt am Wochenende mehr prozentual bekommen sollte als eine Pflegekraft.
Lassen Sie mal ganz am Anfang zurück. Du hast ja gesagt, 1/3 sind privatisiert mittlerweile, ja, in Krankenhäuser. Da ziehen also Investoren Geld raus. Und ihr arbeitet im Grunde genommen unter so einer kapitalistischen Logik da. Mhm. Das hat ja auch mit diesen Fallpauschalen zu tun.
Ja,
ne? Also
genau.
Das heißt, so ist es organisiert. Kannst du erstmal ganz kurz, irgendwie für die, die es nicht kennen, sagen, was heißt das mit den Fallpauschalen?
Genau, da sind wir wieder bei meinem größten Wunsch, nachdem du mich gefragt hattest. Also die Fallpauschalen sind quasi, es ist quasi so ein Preisschild, das dem Patienten um den Hals gehangen wird, wenn er in die Notaufnahme kommt oder ins Krankenhaus kommt mit einem gebrochenen Bein oder mit Magenschmerzen oder um irgendeine geplante OP zu bekommen. Krankenhäuser rechnen das mit den Krankenkassen ab und sagen, hier, Patient XY hat ein gebrochenes Bein und wir bekommen Summe X. Wir müssen die röntgen und die brauchen Schmerzmittel und sie brauchen vielleicht noch Unterarm-Gehstützen, damit sie ja auch wieder laufen können. Und vielleicht ist es auch jemand, der schon älter ist, vielleicht braucht er auch noch 2-3 Tage im Krankenhaus länger, um wieder auf die Beine zu kommen, weil ne, Diabetes, vielleicht noch Herz vorerkrankt. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Und je früher wir quasi als Krankenhaus jemanden wieder auf die Straße setzen, umso eher rutschen wir nicht ins Minus. Weil wenn das Geld aufgebraucht ist, dass wir bekommen diese feste Summe, dann ist es weg. Das heißt, es wird nicht darauf geachtet, was der einzelne Mensch braucht oder was medizinisch sinnvoll war, ihm zu empfehlen und ihm angedeihen zu lassen, sondern es wird quasi pauschal gesagt, das ist Summe X und wenn ihr damit nicht auskommt, ist es euer Problem. Und dann sitzen die Krankenhäuser halt für gewisse, also es gibt so gewisse Bereiche, zum Beispiel die Pädiatrie oder die Notaufnahmen, die sind immer so ein Minusbereich, da machst du eher miese mit. Und dann gibt es Bereiche wie die Onkologie oder so oder die Unfallchirurgie, wo du eher Geld mitmachen kannst. Und das führt ja dazu, dass Krankenhäuser gezwungen sind, so zu steuern. Und es gibt einfach Fehlanreize, um ja, Geld reinzuholen.
Und was ist die Lösung? Also Abschaffung der Fallpauschalen, ja, aber
genau,
dann?
Wir brauchen eigentlich wieder, also es gab in den 80ern so ein System, was eher an den Menschen orientiert war. Die Krankenhäuser haben einfach eine Rechnung geschrieben. Ich hatte Herrn Müller hier zur Versorgung. Das haben wir gemacht und dann hat die Krankenkasse die Rechnung bezahlt. Also in so eine Richtung müssen wir zurück, wo halt wirklich das gemacht wird, was der Arzt oder die Ärztin für sinnvoll erachtet und was der Patient sich wünscht und dass das einfach dann übernommen wird. Genau.
Und letzte Frage, wie sind jetzt eure Aussichten in der Tarifauseinandersetzung?
Ich würde sagen, die sind super. Also es liegt ja letzten Endes in unserer Hand, das gemeinsam zu wuppen. Wir sind ja nicht allein, es sind ja auch noch die Kollegen der Berliner Stadtreinigung, die Kollegen der BVG sind auch in ihrer Tarifauseinandersetzung, die Post sind alle gerade irgendwie in der Phase, wo es darum geht, dafür zu sorgen, dass unsere Löhne der Inflation angemessen auch steigen. Mhm. Und wir unsere Lebensmittel, unsere Mieten alle gut bezahlen können. Und ich glaube, das ist ein großes Anliegen für viele und ich hoffe, dass da ganz, ganz viele mitmachen, weil es wird uns nichts geschenkt.
Nee. Und wir sind auch mit dabei. Also ich bin auch bei der einen oder anderen Streikdemo mit dabei, auf jeden Fall. So wie wir uns da in Hannover getroffen haben zum Streik, war auch eine super Erfahrung für mich.
Ja.
Also vor allen Dingen, weil, wie gesagt, meine Tochter, die hat mir dann extra noch, die war gerade auf Reisen, noch ein Grußwort mitgegeben, weil die selbst auch Kollegin ist.
Das habe ich gehört,
so,
ja,
und das war War so toll. Sie war auch total begeistert irgendwie von dem ganzen Streik und was ihr da durchgesetzt
habt. Ja, das ist eine krasse Erfahrung, wenn man so kollektiv zusammenkommt und selber in die Hand nimmt und auch am Ende siegen kann. Was mich jetzt auch in den letzten Wochen noch verärgert hat, sind Aussagen von teilweise CDU-Politikern, die nochmal unser Streikrecht in Frage stellen, die nochmal überlegen, ob wir denn in den Krankenhäusern überhaupt streiken dürften. Und das wäre quasi, es wäre unsere letzte Waffe, die uns genommen wird, mit der wir irgendwie dafür sorgen können, dass den Patienten und uns nicht alles weggenommen wird. Und wir wurden jetzt schon so runtergespart, runtergekürzt. Unser Streikrecht muss geschützt werden und das ist auch eine Botschaft an dich. Also die Linke wird, bin ich mir sehr sicher, unser Streikrecht verteidigen, weil ohne unser Streikrecht haben wir als Beschäftigte, egal in welchem Beruf, keine Macht mehr, quasi dort den Druck aufzubauen, den es braucht, um auf die wichtigen Themen nochmal ein Licht zu scheinen.
Auf jeden Fall. Also und es gibt ja diese Diskussion, kritische Infrastruktur, da sollte nicht gestreikt werden dürfen, weil es ja kritisch und wichtig für die gesamte Gesellschaft. Und sage ich, gerade da muss gestreikt werden.
Genau, also solange wir halt Ziel von Kürzungen sind und solange das in irgendeiner Form profitorientiert funktioniert, solange muss auch unser Streikrecht erhalten bleiben. Also meiner Meinung nach auch für immer. Aber wenn das Gesundheitssystem wirklich bedarfsorientiert komplett ausfinanziert ist und es mangelt den Patienten an nichts mehr, dann können wir dann nochmal drüber reden, ob es wirklich so harte Streiks braucht, wie es in der letzten Zeit gab. Und wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber das muss ja irgendwann erreicht werden. Und das wird ein Merz uns nicht geben. Das wird ein Olaf Scholz uns leider auch nicht geben. Auch der SPD-Kanzler hat uns da im Stich gelassen. Und die SPD-Regierung in Hannover zum Beispiel hat auch den Streik verklagt. Das sind Angriffe auf unser Grundrecht, wo halt einfach nur Menschen kämpfen um das Minimum, also um irgendwie gute Patientenversorgung. Also wenn ein Streik angegriffen wird, wo die Kolleginnen nur für eine gute Besetzung kämpfen, also eine gute Schichtbesetzung, statt alleine arbeiten zu müssen, wollen sie zu dritt arbeiten. Und das wird verklagt. Das ist doch eine Schande.
Das ist eine absolute Schande, weil vor allem von der guten Arbeitsbedingungen auf den Stationen profitieren wir ja alle.
Ja, natürlich.
Irgendwer von uns kommt mal ins Krankenhaus und braucht das.
Und keiner von uns hat einen Cent mehr in der Tasche, wenn wir besser besetzt sind. Ja. Sondern die Patienten haben potenziell mehr Chancen zu überleben und wieder gesund zu werden. Und das darf nicht angegriffen werden. Solche Streiks dürfen nicht angegriffen werden.
Das ist ein Versprechen, das kann ich dir geben. Die Linke wird da immer an der Seite des Streikrechts sein, gar keine Frage. Das ist unsere DNA.
Da bin ich mir sicher.
Willst du uns noch was sagen, was ich jetzt vergessen habe? Was liegt dir ganz besonders am Herzen?
Also ein Thema habe ich tatsächlich noch, was ich jetzt in der neuen Notaufnahme, weil ich jetzt in Berlin bin, größere Stadt, es ist ein Thema, was mich sehr auch trifft, wo ich nicht wusste, dass das so krass ist. Die Kürzungen, das ist ja jedem Begriff, die betreffen auch bei uns den wohnungslosen Sektor, also die Menschen, die ohne Wohnung sind. Und ich war geschockt, jetzt zu erfahren, wie viele Menschen ohne Schlafplatz jede Nacht sind und zu hören, dass es halt auch jetzt wieder Kürzungen gab. Hunderte Schlafplätze wurden gekürzt. Die Menschen sind ja dann nicht einfach, also es sind ja eigentlich einfach Gelder, die dann an anderer Stelle über sind, sondern das ist einfach nur eine Verteilung, eine Verschiebung des Problems. Die Menschen landen bei uns in der Notaufnahme.
Ach, warte mal, du redest jetzt über die Berliner, speziell die Berliner Kürzung, ne? Das wissen viele.
Ja, genau, die Berliner Kürzung.
Genau. Ich habe jetzt hier eine SPD-CDU-Regierung und die haben gnadenlos hier überall gekürzt.
Ja, genau.
Achso, und jetzt wurden Schlafplätze für
Genau, ich habe gerade noch gelesen, in Neukölln wurden 100, sollten eigentlich 100 weitere Schlafplätze geplant werden. Die wurden jetzt gekürzt und es sind, glaube ich, in anderen Bereichen in Berlin auch, also in anderen Bezirken auch noch Kürzungen. Und das ist auch was bei uns in den Notaufnahmen einfach ein Riesenproblem ist. Die Menschen landen bei uns, die sind natürlich halb erfroren bei den Temperaturen, kommen bei uns rein. Ist natürlich ein Riesenaufwand medizinisch. Und das sind auch Gelder, die nicht einfach gekürzt sind und einfach irgendwie jetzt woanders zur Verfügung stehen, sondern die werden einfach im Gesundheitswesen, dem Gesundheitswesen aufgelastet. Mhm. Und genau, das war mir auch noch ein Anliegen, weil das ist, ich finde es wirklich eine Schande, dass wir da so Menschen so im Stich lassen und dass gar nicht mehr darüber gesprochen wird, wie man Menschen ein Dach über den Kopf beschert, sondern ob man das überhaupt noch macht.
Ja, Wahnsinn. Danke dir, Lisa. Ich habe mal wieder viel gelernt und ich wünsche euch alles Gute.
Vielen, vielen Dank. War ein sehr gutes Gespräch und ich drücke euch die Daumen im Wahlkampf. Meine Stimme habt ihr auf jeden Fall.
Wir schaffen das und ihr schafft es auch.